Ihr hört große Geschichten, die ARD-Literaturhörspiele. Jeden Mittwoch hier in der ARD-Audiothek. Jetzt merken und nichts verpassen.
Als Lynn 1,5 Jahre alt war und laufen gelernt hatte, wollte sie jede Treppe allein hochklettern. Sie zappelte und schrie, sobald ich sie auf den Arm hob. Auch an die Hand durfte ich sie nicht nehmen. Mit angehaltenem Atem stand ich hinter ihr, während sie wie in Zeitlupe Stufe um Stufe hochstieg und dabei gefährlich ins Wanken geriet. Jeden Moment war ich bereit, meine Tochter aufzufangen. Ich sah das Stolpern und Stürzen in grellen Details. Bei dem Gedanken an das Geräusch, den dumpfen Aufprall, kniff ich die Augen zusammen. Mit dem Kind war eine neue, intensive Vorstellungskraft da.
Halbinsel. Hörspiel von Christine Bilkau nach ihrem gleichnamigen Roman.
Es war Ende Mai, ein Samstagvormittag, als Lynn einen Schwächeanfall erlitt. Sie hielt einen Vortrag auf einer Tagung in einem Hotel. Da verlor sie das Bewusstsein. Vor den Augen der Leute war sie umgekippt. Ich bekam einen Anruf aus einer Klinik in Nordbrandenburg.
Sind Sie die Mutter von
Es war umsichtig von der Ärztin, sofort etwas
Keine
Beruhigendes
Sorge.
Zu sagen.
Ihrer Tochter geht es gut. Kreislaufkollaps, vermutlich durch Dehydration. Prellungen am Kopf und Schulter durch den Sturz. Wir behalten Sie zur Sicherheit 1 oder 2 Tage im Krankenhaus.
Hallo, das ist der Anschluss von Lynn. Hinterlass mir eine Nachricht.
Lynn? Ich habe gerade einen Anruf vom... Ich sagte, dass ich mich auf den Weg zu ihr machte. In der Bibliothek gab ich Bescheid, dass ich bis Mitte der Woche frei nehmen musste. Dann buchte ich die Zugfahrt über Hamburg nach Berlin, weiter nach Nordbrandenburg.
Oh nein, du bist ja auch noch da.
In der Eile hatte ich vergessen, dass ich jemand um Bo kümmern musste. Nebenan waren neue Leute eingezogen, eine junge Wohngemeinschaft. 2 Frauen, ein Mann. Ende 20, schätzte ich.
Hi.
Eine Frau in Shorts und Bikini-Top öffnete die Tür.
Annette, ich wohne nebenan.
Hi, ich bin Agnes.
Ich erklärte ihr, was passiert war.
Ach, könnte ich vielleicht den Hund bei euch lassen? Entschuldigt den Überfall.
Es fällt mir nicht leicht, andere um etwas zu bitten.
Kein Problem. Na, komm her.
Sie streichelte Bo, speicherte meine Telefonnummer ab und rief mir hinterher.
Alles Gute für deine Tochter.
Ich stellte mir Lynns Ohnmacht vor, wie sie die Leute über die Widerstandskraft junger Bäume in Dürrephasen aufklärt.
Welche Arten in unseren Wäldern haben besonders gute Chancen unter den klimatischen Bedingungen der Zukunft?
Wie sie mitten im Satz abbricht.
Diese Frage ist relevant, weil
ihr Körper seine Spannung aufgibt, auf dem Boden aufkommt. Das Geräusch. Die Bahnfahrt dauerte länger als geplant. Ich verpasste meinen Anschluss, kam erst spät abends in die Klinik. Leise öffnete ich die Tür. 2 Betten, das vordere leer und unberührt. Lynn lag hinten am Fenster und schlief. An ihrem Zeigefinger steckte eine Plastikklammer, über ein Kabel mit einem kleinen Gerät verbunden. Puls und Sauerstoffsättigung. Ich ging um das Bett herum, sah das Hämatom an ihrer Stirn seitlich. Die Schwellung groß wie ein Handteller. Das schlafende Kind. Wie früher konnte ich mich nicht satt sehen. Es war das Vertrauen, das Versunkensein. Um Mitternacht wollte ich aufbrechen, mir ein Zimmer in einer Pension am Bahnhof suchen.
Ach, das müssen Sie doch gar nicht. Nehmen Sie gern das freie Bett für die Nacht.
Wann hatte ich das letzte Mal mit meiner Tochter in einem Zimmer geschlafen? Auch wenn ich mir Sorgen machte, nahm ich diesen Moment als etwas Schönes wahr. Hier zu sein und auf mein Kind achten zu können. Vor 6 Jahren machte Lynn Abitur, stieg in einen Zug nach Stockholm, fuhr weiter nach Norden, um in Schwedisch-Lappland beim Aufforsten zu helfen. Dann ging sie nach Rumänien als Arbeitskraft für den Waldbau in den Karpaten. Sie studierte Umweltmanagement in Freiburg, danach in Lund, im Süden Schwedens, wo sie ihren Master machte.
Guten Morgen. Soll ich das Frühstück hier hinstellen?
Ach, wunderbar, danke.
Lynn wachte auf, schaute mich erstaunt an. Ich musste lachen, dieser Gesichtsausdruck. Wie ein kleines Geschenk.
Mama, seit wann bist du hier?
Schon die ganze Nacht.
Was? So tief habe ich geschlafen. Oh, boah, mir ist schwindelig.
Ich hatte so viele Fragen. Kannst du dich an die Momente vor der Ohnmacht erinnern? Hattest du Beschwerden? Trinkst du genug? Isst du genug? Belastet dich etwas? Doch ich hielt mich zurück. Lynn schien erschöpft.
Endlich Frühstück. Minztee, Graubrot und Erdbeermarmelade. Lecker.
Sie arbeitete seit einem halben Jahr in Berlin in einer Beratungsfirma für Umweltprojekte. Waldbau, Aufforstung, Renaturierung.
Und für jede von uns noch ein Naturjoghurt. Mama, den magst du doch so gern.
Ich habe Lynns Entwicklung immer mit Erstaunen und Bewunderung verfolgt. Wenn mich Bekannte fragen,
wie geht's Lynn? Was macht sie jetzt beruflich?
Dann achte ich darauf, nicht in diesen Ton zu verfallen. Selbstzufrieden. Einige Leute reden über ihre erwachsenen Kinder wie über Statussymbole. So will ich nicht klingen.
Blutwerte und EKG sehen gut aus. Etwas Ruhe, dann wird das wieder. Ich schreibe sie eine Woche krank.
Ich war erleichtert.
Ah, die könnte ich doch zu Hause bei dir verbringen, oder?
Ich freute mich. Eine Woche, in der ich mich um Lynn kümmern konnte. In Leggings und einem alten T-Shirt, so alt, dass ich es aus ihrer Schulzeit kannte, stand sie vor mir. Die Haare zu einem festen Knoten gebunden, das Gesicht schmal. Sie hatte in den vergangenen Monaten an Gewicht verloren. Ich hatte mein Auto hinter der Bibliothek geparkt, in der ich arbeitete, nicht weit vom Bahnhof. Als wir durch die Stadt fuhren, schlug Lynn vor, am Shoppingcenter beim großen Supermarkt zu halten.
Mama, lass uns unanständig viel einkaufen.
Mit ausladenden Schritten schob sie den Wagen durch die Regalgänge.
Haferkekse, Schokolade, Lakritz, Limonade.
Dazu Mengen an Gemüse.
Fenchel, Paprika, Auberginen, Süßkartoffeln.
Die Fülle hatte etwas Feierliches. Wie in den Ferien, wenn man ein Haus mietet und diesen ersten großen Einkauf erledigt, mit dem der Urlaub beginnt.
Warte, dein Haarband ist verrutscht.
Lynn trug es über der Stirn, um das Hämatom zu verdecken. Die blau-rot gesprenkelte Haut schaute hervor. Ich zupfte den Stoff zurecht. Doch die Geste fühlte sich falsch an. Als wäre mir der Bluterguss unangenehm. Als wollte ich ihn verbergen.
120,57.
Ich hoffte, dass mein Kontostand das hergab.
Das geht auf mich.
Auch früher wurde es finanziell immer wieder eng bei mir. Irgendwann durchschaute Lynn, woran es lag, wenn wir ab dem 18. oder 19. eines Monats ständig Pellkartoffeln und Pfannkuchen aßen. Und ich größere Anschaffungen, einen Winterparker oder neue Sneaker, aufschob.
Boah, wie krass die Rapsfelder leuchten. Ey, und der Dorfkrug steht immer noch leer.
Wir haben neue Nachbarn, eine WG. Müssten in deinem Alter sein.
Wie heißen die?
Ich glaube, Marie, Agnes und Levin.
Die Unordnung, die Lynn gleich sehen würde. Auch im Garten war so viel zu tun. Seit einiger Zeit fragte ich mich, ob ich hier auf der Halbinsel überhaupt bleiben wollte. Allein in einem Haus, an dem ich hing, aber das mir immer mehr abverlangte.
Deine Magnolie hinten blüht dieses Jahr besonders schön.
Johann, Lynns Vater, hatte sie gepflanzt, als wir damals eingezogen waren.
Ein Baum, der mit Lynn wachsen wird.
Hier, kannst du es mal nehmen? Das kannst du auch direkt hochbringen.
Okay.
Lynns altes Zimmer war noch so wie nach ihrem Abitur. Ich brauchte es nicht. Das Haus war auch so groß genug für mich.
Das Wohnzimmer, die Essecke, die Küche.
Oben mein Schlafzimmer und das ausgebaute Dachgeschoss.
Und draußen die Veranda, die ich für uns gebaut habe.
Oh, ich muss mich kurz hinlegen.
Ist dir wieder schwindelig?
Ich bin nur müde.
Hey, Annette, oder?
Mhm.
Hi, ich bin Levin.
Sein Shirt war mit Farbflecken übersät. Auch an den Händen hatte er Farbe. Er trug eine ausgebeulte Jeans, genau wie Johann früher. Bo blieb in der Tür, Er schien sich nebenan wohlzufühlen.
Danke, dass ihr euch um den Hund gekümmert habt. Und der ist für euch.
Danke.
Beim Bäcker im Supermarkt hatte ich Zitronenkuchen besorgt.
Wie freundlich. Dein Hund, der kann übrigens immer zu uns rüberkommen. Er stört nicht. Ganz im Gegenteil sogar.
Und ihr? Klingelt jederzeit, falls ihr was braucht.
Das war nicht ganz ehrlich. Es kam mir oft ungelegen, wenn jemand überraschend vor der Tür stand. An freien Tagen kam ich oft aus dem Schlafanzug nicht heraus. Manchmal legte ich mich nachmittags ins Bett, obwohl ich wusste, dass es mir damit nicht gut ging. Ich wachte dann panisch auf, mit einem Gefühl von Einsamkeit. Aber jetzt war Lynn da. Das gab mir Energie. Ich räumte auf, stellte die Spülmaschine an, fegte die Veranda. Die nächsten Tage verliefen ähnlich. Ich fuhr morgens in die Bibliothek und Lynn schlief wie ein Teenager in den Tag hinein. Abends kochten und aßen wir zusammen. Als ich an einem dieser Abende von der Arbeit kam, saß Lynn im Wohnzimmer auf dem Boden. Hallo. Neben ihr Kartons aus dem Keller.
Hey, was hast du da?
Altes Zeug aus meiner Schulzeit.
Viele Zeichnungen und Tuschebilder. Ich schaute sie an. Es waren vor allem blau-schwarze Meerestiefen.
Was sind denn das für Figuren im Wasser? Fische? Fabelwesen?
Lynn hatte als Kind stundenlang gemalt. Wasserbilder. Immer wieder. Ich hatte die blauen Farbschälchen ständig nachkaufen müssen. So schnell waren sie aufgebraucht.
Ich fürchte, es sind Leichen.
Was sind das?
Dabei hatte ich sie natürlich verstanden.
Ich habe die Bilder gemalt, als wir das Gedicht von Lilienkron gelesen haben. Deutschstunde in der 5. Klasse. Du weißt doch, die Sturmflut, die versunkene Stadt, unsere Küste zerstört in einer einzigen Nacht.
Ich kannte das Gedicht, wie fast alle, die hier länger lebten oder aufgewachsen waren. Schlichte Reime, die sich einem einprägten, ob man wollte oder nicht.
Heut bin ich über Rungholt gefahren, die Stadt ging unter vor 600 Jahren. Noch schlagen die Wellen da wild und empört, wie damals, als sie die Marschen zerstört. Es sind Kinder, die ins Meer gezogen wurden.
Und die hast du gemalt, nachdem du das Gedicht in der Schule gehört hast?
Mhm.
Noch immer wurde im Wattenmeer geforscht, wo genau sich die Fundamente befanden. Immer wieder tauchten Spuren auf. Tonscherben, Reste von Ziegeln aus dem Boden hervorgespült. Zurechtgeschliffene Tierknochen, die sich die Leute im Mittelalter wie Kufen unter die Schuhe geschnallt hatten, um über die zugefrorene Marschlandschaft zu gleiten.
Im Ozean mitten schläft bis zur Stunde ein Ungeheuer, tief auf dem Grunde. Es zieht 6 Stunden den Atem nach innen und treibt ihn 6 Stunden wieder von hinnen.
Ich musste damals an Wogen von Nordseewasser denken, die in der Nacht durch die Türen und Fenster schwappen und Kinder aus ihren Betten mit sich reißen.
Also keine gute Idee von dem Lehrer ausgerechnet, dieses Gedicht mit euch zu lesen. Ihr wart doch viel zu jung für solche Geschichten.
Ein einziger Schrei. Die Stadt ist versunken. Und Hunderttausende sind ertrunken. Wo gestern noch Lärm und lustiger Tisch, schwamm andern tags der stumme Fisch.
Weißt du noch, wie der Lehrer hieß?
Warum? Willst du dich beim nächsten Elternabend bei ihm beschweren?
Mir fiel ein großer Bogen Papier auf. Lynn hatte darauf unsere Halbinsel gezeichnet. Mit bunten Symbolen. Häuser, Bäume, Menschen, Tiere. Und mittendrin der kleine Ort, an dem wir lebten.
Das ist ja unser Haus.
Genau. Und hier ist die Grundschule und das ist der Pferdehof und da oben ist die Stadt. Die Bibliothek und das Gymnasium.
Eine Landkarte?
Eine Klimakarte.
Ach ja?
Die Halbinsel war zum Teil mit wässrigem Blau bedeckt. Es sah aus, als wäre Lynn beim Malen das Glas mit Tuschwasser umgekippt.
Naja, ich habe damals mit animierten Weltkarten berechnet, ob unsere Region in Zukunft überflutet sein könnte.
Das Blau schwappte ins Landesinnere. Untergang.
Was meinst du mit animiert?
Interaktive Grafiken. Sie rechnen aus, wie sich der Anstieg des Meeresspiegels auf ein Land oder einen Ort auswirkt. Klick, 1 Meter Anstieg, Klick, 5 Meter Anstieg, Klick, 10 Meter Anstieg. In 50, in 100, 200 Jahren kann man sich alles anzeigen lassen.
Aha. Wie bist du denn auf diese Karten gekommen? Ich hörte mich an, als ob sie als Kind etwas Verbotenes getan hätte. Heimlich Scream oder Aktenzeichen XY im Fernsehen geschaut hatte.
Sea-Level Maps gab es damals schon auf der Website von National Geographic.
Unten auf dem Bild stand ein Datum. Das Jahr 2010. Du warst 11 Jahre alt.
Mhm.
Ich wirkte wahrscheinlich noch immer erstaunt.
Kennst du diese Grafiken wirklich nicht? Die benutzen doch alle heutzutage. Schauen nach, ob es ihre liebste Urlaubsinsel in 50 Jahren noch gibt oder ob sie das günstige Haus hinterm Deich lieber doch nicht kaufen sollen.
Ich sah die 11-Jährige vor mir, wie sie an meinem Computer sitzt und mit animierten Landkarten versucht herauszufinden, ob ihr Zuhause untergehen könnte. Und wenn ja, wann damit zu rechnen sei. Und ich? Ich hatte nicht das kleinste bisschen davon mitbekommen. Ich möchte noch etwas von Johann erzählen, Lins Vater. Johann und ich lernten uns an der Uni in Kiel kennen. Etwas war sofort klar zwischen uns. Wir fühlten uns beieinander aufgehoben. Mit 25 wurde ich schwanger.
Lin war 3 Jahre alt, als wir hier auf die Halbinsel in dieses Haus zogen. Im ersten Sommer haben wir oft auf der Veranda geschlafen.
Johann, Lin und ich. Nachts lag ich manchmal wach, schaute in die Dunkelheit, hörte das Rascheln im Garten, das Atmen der beiden. 2 Jahre vergingen. Ende Februar, wir waren erschöpft vom Winter, wachte Johann mit hohem Fieber auf. Eine heftige Grippe. 10 Tage, bis er es schaffte, wieder die Treppen zu gehen. So geschwächt war er. Langsam erholte er sich. Wochen später fing er wieder an zu joggen.
Erst kürzere Strecken, dann meine gewohnte Route.
Eines Morgens war er länger als gewohnt unterwegs. Ich rief ihn an, doch er hatte sein Telefon nicht dabei. Es brummte auf der Kommode im Flur. Lin saß beim Frühstück, löffelte ihr Müsli. Ich brachte sie in den Kindergarten. Auf dem Heimweg ging ich zum Bäcker.
Ein Vollkornbrot mit Leinsamen, bitte.
Wieder zu Hause hoffte ich, im Flur Johanns Laufschuhe zu sehen, oben die Dusche zu hören. Doch alles war still. Ich stieg aufs Fahrrad, fuhr Johanns übliche Strecke ab. Auf dem Sandweg nahe der Landstraße sah ich jemanden liegen. Wie seltsam, ein Mann in einer roten Trainingsjacke. Wie Johann sie hat. Was für ein Zufall. Eine blaue Jogginghose und die Sneaker mit den leuchtenden Streifen. Alles wie von Johann.
Du hast natürlich gesehen, dass ich es war, der dort lag.
Aber etwas in mir weigerte sich, diese Tatsache anzuerkennen. Ich suchte den Puls am Hals und am Handgelenk, wählte den Notruf, begann mit der Herzdruckmassage, wie ich es gelernt hatte.
Können Sie einen Schritt zurückgehen, bitte?
Wir müssen an den Brustkorb.
Koffer und Taschen wurden geöffnet. Meine Trainingsjacke und mein Shirt zerschnitten. Anweisungen, Handgriffe, Geräte. Ein Defibrillator.
Und mittendrin Johanns Gesicht. So unberührt von allem.
Dann war das Treiben von einem Moment auf den nächsten vorbei. Der Einsatz beendet. Der Helikopter flog ab.
Ein Bestattungswagen kam. Ich schaute auf mein Telefon mit dem klaren Gedanken, um 15 Uhr musst du Lin aus dem Kindergarten holen. 5 Stunden sind es bis dahin.
Noch 5 Stunden, in denen für unser Kind alles in Ordnung sein würde.
Komm, erzähl mir doch noch mal von meiner Geburt, Mama.
Bitte. Okay. Dezember.
Mhm.
Es war kalt an dem Tag. Ich habe gerade in der Uni-Bibliothek an meiner Abschlussarbeit gesessen.
Mhm.
Und ja, und dann habe ich Krämpfe bekommen. Und dann kam das Fruchtwasser.
Ja, das weiß ich ja. Aber wie hat sich das genau angefühlt?
Ja, wie so ein leichtes Zerplatzen, so tief unter meiner Bauchdecke, wie so ein Plopp oder Knack. Die Fruchtblase.
Ja, und dann?
Ich habe dem Studenten neben mir gesagt, er soll einen Krankenwagen rufen. Wow, wie der mich angeguckt hat.
Und meinen Bauch. Der war so erschrocken.
Ach, der war bestimmt komplett überfordert, der Arme.
In der Klinik war ich in einem kleinen Zimmer, einem Monitor. Weißt du, wie deine Herztöne im Ultraschall klang?
Nee.
Wie ein Pferd im Galopp. Dann kam auch Johann. Er hatte rote Wangen von der Kälte draußen. Alles ging so schnell. In den ersten Momenten hatte Lynn gar nicht gebrüllt. Ganz leise, feine Geräusche hatte sie von sich gegeben.
Johann hat gesagt, deine Stimme hätte etwas Vorsichtiges. Wie ein Herantasten an deine eigene Existenz.
Lynn und ich, wir sahen uns einen Moment an. Johann fehlte. Aber wir sprachen es nicht aus.
Du warst bei meiner Geburt so alt wie ich jetzt.
Nach Johann habe ich mich einige Male verliebt. Aber nichts war von Dauer. Eines habe ich begriffen. Es grenzt an ein Wunder, wenn man geliebte Menschen um sich hat und sie nicht zu früh verliert. Ein noch größeres Wunder ist es, wenn es mehrere Male im Leben gelingt, jemanden zu finden, der es gut mit einem meint. Aus einer Woche mit Lynn wurden 2, dann 3 Wochen.
Mir ist alles zu viel. Wenn mein Telefon auch nur einen Ton von sich gibt, bekomme ich Panik. Ich will nichts hören und ich will auch nichts sehen und ich will auch mit niemandem reden.
Komm mal her. Ich nahm sie in den Arm. Sie ließ es still geschehen.
Ich gehe nicht zurück nach Berlin.
Was?
Ich habe den Job gekündigt. Schon vor mehreren Wochen. Vor dem Ende der Probezeit.
Wirklich?
Meine Wohnung habe ich auch gekündigt.
Wie bitte?
Ich muss so bald wie möglich einen Nachmieter finden, um Geld zu sparen.
Okay.
Meine Möbel verkaufe ich bei eBay. Bei dem neuen Sofa, dem Küchentisch mit den Stühlen und der Vintage-Lampe lohnt sich das. Eine Nachbarin hat einen Schlüssel und fotografiert die Sachen. Dann kann ich alles hochladen.
Bist du sicher, dass du Berlin ganz aufgeben willst? Die Wohnung mit der guten Miete?
Ja. Ja, Mama, absolut sicher. Ich möchte bald den Rest aus der Wohnung holen. Ist doch okay, wenn ich alles eine Weile hier unterstelle und noch länger bleibe?
Ja, natürlich ist das okay. Aber kannst du mit den Leuten bei deiner Arbeit nicht trotzdem reden? Um eine Auszeit bitten?
Nein.
Ja, oder wir lassen dich nochmal krank schreiben.
Nein, Mama, nein. Ich bin doch schon längst weg da. Außerdem, wer würde denn so früh nach der Probezeit eine Auszeit wollen? Dann heißt es doch sofort, sie ist, keine Ahnung, sie ist eine arbeitsscheue Prinzessin oder sowas.
Ich kannte Lynn so nicht. Sie war nach der Schule hinausgeprescht in die Welt, konnte nicht schnell genug durchstarten. Und nun? Jede Frage von mir war eine Zumutung. Ich fühlte mich wie vor einem verschlossenen Haus, klopfte an die Tür und alle Fenster. Doch nirgendwo ließ sich etwas öffnen. Früher Abend. Ich stand im Garten. Levin kam herüber.
Annette, darf ich dich kurz stören?
Ja, klar. Was ist los?
Wir haben eine Sauna auf dem Anhänger.
Levin erledigte beruflich Haushaltsauflösungen. Alle 3 nebenan handelten mit Trödelzeug. Oft sah ich den vollen Transporter in der Einfahrt. Manchmal standen Stühle oder andere Möbel im Garten, frisch lackiert, zum Trocknen.
Ist es okay, wenn wir den Wagen durch deinen Garten fahren? Die Pforte auf unserer Seite, die ist zu klein. Und dein Beet wird danach übel aussehen, aber ich mache alles wieder schön. Sehr schön. Versprochen.
Ja, macht ruhig. Levins Freund durchpflügte mit seinem Wagen den Rasen und überrollte die Margeriten. Ein kleiner Kran war auf dem Anhänger montiert, die Sauna an Gurten befestigt. Ein großes Holzfass mit Fenstern an beiden Seiten.
Die ist für uns alle. Jetzt fehlt nur noch ein Bassin. Zum Abkühlen.
Bassin. Das Wort hatte etwas Altmodisches, Schönes. Und noch etwas verfing sich bei mir. Dieser Moment, als Levin auf mich zugekommen und meinen Namen gesagt hatte. Sei nicht albern, dachte ich. Was ist mit dir los?
Weil dein Herz überspringt, wenn jemand Annette sagt.
Ja, genau das. Und dieses Wort so schön ausspricht. Bassin.
Zwillingsmutter. Das kann ich jetzt echt nicht gebrauchen. Hey, hallo, wie geht's dir?
Annette?
Du, ich habe Mittagspause. Ich bin leider unter Zeitdruck.
Ich kann Lynn nicht erreichen und sie meldet sich nicht zurück. Was ist denn da los?
Ja, sie hat den Schwächeanfall und nimmt sich eine Auszeit.
Was heißt das? Ist sie bei dir untergekommen?
Für eine Weile.
Sie arbeitet nicht?
Nein.
Gar nicht mehr?
Vorerst nicht. Sie ist erschöpft.
Was meinst du mit erschöpft? Burnout?
Nein.
Oder ist es Long-Covid? Depression? Braucht ihr einen Therapeuten? Soll ich einen Kontakt herstellen?
Nein.
Also, was gedenkst du nun zu tun?
Für Johanns Mutter war ich auf ewig die Frau, bei der ihr Sohn nicht gut aufgehoben war. Weil ich nicht wie eine Hellseherin erkannt hatte, dass sein Herzmuskel entzündet war. Für Johanns Mutter war ich die Frau, die man bei allem, was sie tut oder sagt, kritisch hinterfragen muss.
Lynn, du tust mir keinen Gefallen, wenn du ihre Anrufe ignorierst. Zu dir ist sie freundlich, aber mir gibt sie das Gefühl, alles falsch zu machen.
Ja, ist doch okay, ich rufe sie zurück.
Wenn ihr eine gebuchte Gruppe wärt, würde ich jetzt fragen, fühlt ihr euch alle gesund? Seid ihr fit?
Na super, das klingt ja vielversprechend, die Frage.
Agnes von nebenan ließ sich zur Wattrangerin ausbilden. Bevor sie geführte Wanderungen anbieten durfte, musste sie die Strecken einige Male selbst laufen. Sie lud uns ein, mitzukommen. Ich lebte hier seit 20 Jahren, doch hatte noch nie einen Fuß ins Watt gesetzt. Auch Marie und Levin kamen mit. Zu fünft fuhren wir nach Nordstrand. Dort brachen wir auf.
Wie war das? 2,5 Stunden zur Hallig und 2,5 Stunden wieder zurück?
Ja, und 1 Stunde Pause auf der Wacht.
Oh, und darauf habe ich mich eingelassen.
Die ersten Meter waren trocken und sandig. Doch nach einer Weile wurde der Boden weich.
Danke nochmal.
Hier und da wuchsen Seegräser, kleine grüne Teppiche. An vielen Stellen versanken wir bis zu den Waden im kühlen Schlick. Es fiel mir nicht leicht, darauf zu vertrauen, dass ich den Fuß mühelos herausziehen konnte. Dass die schlüpfrige Masse ihn hergab.
Agnes, was hast du uns da angetan?
Schaut mal, dieser Ziegelstein. Wahrscheinlich aus der versunkenen Stadt. Ja, könnte vom alten Kirchspiel sein. Hier, wo wir stehen, befand sich die Siedlung. Hafen, Häuser, Brunnen, Tiere, Menschen. Im Januar 1362 kam die Jahrhundertflut.
Ja, das große Ertrinken.
Agnes legte den Stein zurück ins Watt. Da war er, rostrot, mit Algen bewachsen. Wie unscheinbar er aussah. Kein bisschen mythisch, nach all den Jahrhunderten. Ich hob ihn wieder auf.
Du willst sie nicht behalten, oder?
Doch, ich finde ihn faszinierend.
Das ist das Relikt einer Katastrophe, Mama. Der soll nicht bei uns zu Hause rumliegen wie so ein Souvenir.
Souvenir? Außerdem, bei uns? Ich hatte die vergangenen Jahre allein gelebt. Es war mein Zuhause und meine Entscheidung, ob ich das Relikt einer Katastrophe aufbewahren wollte. Lynn ging ohne ein Wort weiter.
Jetzt nehme ich dich erst recht mit.
Boah, endlich! Die Hallig. Oh Gott, wir haben's geschafft.
Wir wanderten über die Salzwiesen hoch zur Warft. Ein Ehepaar kümmerte sich dort um die Gastronomie und den Küstenschutz. Marie und Lynn setzten sich an einen der Tische. Agnes ging mit ihrem Fernglas umher. Ich suchte mir einen Platz etwas abseits.
Störe ich dich? Oder magst du Gesellschaft?
Setz dich gern.
Verlegen schauten Levin und ich in die Speisekarte.
Tote Tante After Eight. Das klingt gefährlich.
Heiße Schokolade mit Schuss. Vielleicht ein After Eight reingeschmolzen?
Sollen wir es bestellen?
Von mir aus. Aber dazu auch was zu essen.
Mhm.
Er kam mit einem Tablett zurück. Darauf Kartoffelsalat, belegte Brote und 2 Becher mit Sahnehauben.
Geheimnis gelöst. Es ist heiße Schokolade mit Pfefferminzlikör.
Boah, das ist ganz schön stark.
Ich dachte immer, das Watt ist öde. Da passiert nichts. Aber ich habe mich echt getäuscht.
Was meinst du?
Das Ganze. Das Ökosystem. Die Geschichte, die da drin steckt. Ein Backstein liegt da einfach herum. Fast 700 Jahre alt. Jemand hat ihn gebrannt. Hat ein Haus damit gebaut. Menschen gingen dort ein und aus. Und nichts davon ist geblieben. Nur ein Stein.
Ich verstehe, was du meinst. Ich habe ihn eingesteckt.
Was?
Ja, eigentlich soll man Kulturspuren ja nicht mitnehmen, aber ich konnte nicht anders.
Levin lächelte. Ich betrachtete ihn. Die dunklen Haare, fast kinnlang, die wachen Augen, der freundliche Blick.
Tote Tante, Runde 2.
Okay.
Und gleich die ganze Strecke wieder zurück.
Ja. Oh, mir ist etwas schwindelig. Ich muss mal ein paar Schritte gehen.
Hinter dem Haus stand eine Bank mit Blick über das Watt bis zum Meer. Ich stellte mir vor, wie die Flut kam, wie die Salzwiesen verschwanden und die Warft als kleine Erhebung blieb. Ich schloss die Augen. Jemand setzte sich still zu mir. Ich wusste, es war Levin. Lynn und ich fuhren mit einem gemieteten Van nach Berlin. Wir wollten eine Nacht bleiben, um ihre Sachen zu packen. Beim Aussteigen schlug uns die Sommerhitze entgegen. Heiße, staubige Luft. Die Wohnung lag in einem Hinterhof.
Oh, fuck. Was stinkt hier so?
Auf dem Küchentisch stand ein Keramikteller mit dunkel angelaufenen Bananen. Daneben eine Schale mit altem Müsli. Lynn war zur Tagung aufgebrochen, ohne zu ahnen, dass sie erst Wochen später wieder hier sein würde.
So, das kommt in den Müll und den Rest waschen wir ab.
Gut. Ich gehe für uns einkaufen. Brot und Salat für heute Abend?
Ja, gern.
Ich schaute mich um. Das Wohnzimmer, die Bücherregale, der Schreibtisch. An der Wand lehnte eine Magnetwand mit Notizen und Grafiken. Es ging um Wald und Aufforstung. In Schottland, Peru, Tansania, Indonesien. Um den Ausstoß und die Reduzierung von CO2.
Hallo?
Hi, wir holen das Sofa ab. Sorry, etwas früher als geplant.
Moment mal, ich weiß von gar nichts. Ich rufe jetzt erstmal meine Tochter an.
Hallo, das ist der
Unser Wagen blockiert die Einfahrt, wir müssen schnell machen.
Und die Bezahlung?
1000 sind vereinbart, mit PayPal.
Hallo, das ist der Anschluss von Lynn. Hinterlass mir eine Nachricht.
Lynn?
So, hier, eben überwiesen.
Okay. Ja, danke.
Als Lynn vom Einkaufen zurückkam, schaute sie erstaunt ins Wohnzimmer.
Ach, die waren schon hier?
Ja, eben gerade. Sie haben dir 1000 Euro mit PayPal überwiesen.
Nein, sie sollten bar zahlen.
Was?
Ja, sie sollten bar zahlen. Meine Mama, die haben uns reingelegt. Das Sofa war so gut wie neu, das hat mehr als das Doppelte gekostet.
Das darf doch nicht wahr sein. Kannst du sie nicht kontaktieren und das Geld einfordern?
Was, wie denn? Wie soll ich beweisen, dass sie nicht bezahlt haben? Die waren zu zweit und du allein. Die werden sowieso nicht antworten.
Es tut mir schrecklich leid.
Warum hast du überhaupt die Tür aufgemacht?
Ich dachte, du bist das, weil du deinen Schlüssel vergessen hast. Ich habe versucht, dich zu erreichen.
Sorry, Mama, ich war im Supermarkt. Es war halt laut, ich hab's nicht gehört.
Ja, aber ich hab es mehrfach versucht. Aber du bist ja wie immer nicht rangegangen.
Ich war doch nur einkaufen.
Trotzdem, du blockst alles ab, nicht nur Anrufe. Auch Gespräche und Fragen. Was mit dir los ist, wie es weitergehen soll. Ich hab keine Ahnung, was in dir vorgeht. So, und jetzt lösen wir deine Wohnung auf. Und wenn mich jemand fragen würde, warum das alles, dann könnte ich nichts darauf antworten.
Mir war klar, wie unpassend der Moment war. Wir sollten packen, nicht streiten. Aber ich hatte es satt, mich länger so ratlos zu fühlen.
So wie es jetzt läuft, das kannst du doch nicht wollen. Was ist denn mit deinen Ideen? Deinem Aufbruch, deiner Energie? Jetzt sag doch mal was!
Annette, lass sie einen Moment durchatmen.
Johann, der in meinen Gedanken mit im Zimmer stand und uns zuhörte.
Ich weiß schon, du hältst es nicht aus, dass es mir schlecht geht. Es soll gut für mich laufen, damit du dich gut fühlst. Du bist enttäuscht, weil ich das gerade nicht mehr liefere.
Da hat sie recht, das musst du jetzt zugeben.
Zum allerersten Mal komme ich nicht weiter und du erträgst das nicht. Schon nach einer Woche habe ich das gemerkt. Natürlich frage ich mich, was mit mir los ist. Aber kannst du nicht etwas Vertrauen haben, dass ich das herausfinde? Dass ich mir selbst zu helfen weiß, in meinem eigenen Tempo?
Sie klang so besonnen, viel reflektierter als ich.
Lass mir doch diese Ruhe. Was sind einige Wochen, in denen alles etwas langsamer läuft, 2-3 Monate in einem ganzen Leben?
Als wir am Tag darauf zu Hause ankamen, fiel mein Blick auf das Beet. Levin hatte Hortensien und Rittersporn gepflanzt. Alles sah satt, grün und bunt aus. Und vor der Sauna hatte jemand ein Quadrat aus der Erde gehoben.
Tatsächlich? Ein Bassin baut er jetzt auch noch.
Hey, danke für das schöne Beet.
Es war mir eine Freude.
Bis bald.
Ja? Sehr gern.
Am Wochenende nahm Lynn mein Auto und fuhr zum Baumarkt. Sie kam mit Farbtöpfen zurück. Dazu Rollen, Pinsel, Klebeband, Abdeckfolie.
Wofür hast du eigentlich die Farbe beim Baumarkt gekauft?
Na, für mein Zimmer. Ein grün-blau-grau. Das wird hier sehr schön aussehen. Du, Mama, ich arbeite jetzt übrigens 2-mal die Woche beim Bäcker.
Wie? Was meinst du damit?
Was meine ich damit?
Arbeiten. Beim Bäcker.
Ja, hier im Ort, bei Diekmann.
An der Theke?
Genau, erstmal 10 Stunden die Woche.
Vorübergehend? Also ist das eine Urlaubsvertretung oder sowas?
Nö, keine Vertretung. In 1 oder 2 Monaten gehe ich dann auf 25 Stunden die Woche.
In einer Bäckerei?
Ja. Was ist nicht in Ordnung mit einer Bäckerei?
Nichts. Nichts? Ich meine, alles. Alles ist damit in Ordnung.
Aber du sollst da nicht arbeiten, dachte ich.
Annette, was bist du so borniert?
In meiner Vorstellung sah Johann jung aus. In seiner ausgebeulten Jeans und einem T-Shirt, hatte die Beine überschlagen, trug die Sneaker mit den hellen Streifen.
Lynn, du weißt doch, was ich meine. Dafür bist du komplett überqualifiziert. Was zahlen die denn?
12,90 € die Stunde.
Man sieht dir an, wie wenig dir die Idee gefällt.
Und war das nicht verständlich? Dafür hatte ich nach ihrem Abitur meinen Kredit aufgestockt und 5 Jahre ihr Studium bezahlt, hatte mir vieles verkniffen. Neue Kleidung, Besuche bei Freunden in Hamburg, Theater, Reisen sowieso. Und nach dem Bachelor noch den Master und das in Schweden, wo die Zimmermiete ein Vermögen gekostet hatte. Dafür, dass sie nun Graubrot in unserem Dorf verkaufte?
Annette, du magst es doch selbst nicht, wenn Leute demonstrativ mit Seufzern kommunizieren.
Ja, aber ein Kind großziehen, das ist wie ein Bergaufstieg. Mit aller Kraft trage und hiefe ich unsere Tochter nach oben, damit sie weiterkommt als ich.
Ich verstehe dich doch.
Und sie? Lässt sich einfach wieder herunterrutschen.
Lynn, du wirst dich unterfordert fühlen. Unterschätzt das nicht. Unterfordert zu sein, das kann unglücklich machen.
Ja, aber darum geht's mir doch. Ich möchte für eine Zeit mal nicht qualifiziert sein müssen. Unterfordert sein, genau das will ich.
Und dann die Leute im Ort. Ich ahnte, wie sie über uns reden würden. Die ehrgeizige Umweltmanagerin, die geglaubt hat, etwas bewegen zu können. Nun wohnt sie bei ihrer Mutter und bedient uns als Verkäuferin.
Lass die Leute denken, was sie wollen. Wen kümmert's?
Wie sollte es weitergehen, wenn Lynn sich in diesem Alltag einrichtete? Sie und ich, Mutter und Tochter, unter einem Dach. Monate? Ein Jahr? Mehrere Jahre?
Mach dir nicht so viele Sorgen. Sei doch fürs Erste froh, dass sie Energie hat, überhaupt etwas zu tun.
Deine Gelassenheit hätte ich gern, Johann. Und deine Mutter wird mich durchbohren mit ihren Kommentaren.
In einer Bäckerei arbeiten? Wer hat das Kind denn auf so eine Idee gebracht?
Am Abend lag Stille über dem Garten und den Feldern. Kein Wind. Der Himmel fliederblau. Lynn besuchte eine frühere Schulfreundin. Levin trug stapelweise Pappschachteln zur Sauna. Das kleine Becken war mit Beton ausgegossen. Ich füllte Limonade in die Karaffe und ging mit dem Tablett zu ihm. Er hielt in jeder Hand eine bunt gemusterte Kachel.
Restposten. Für das Bassin. Es ist eine wilde Mischung, aber ich überlege, was sich damit anstellen lässt. Und wo ich anfangen soll.
Man muss wahrscheinlich irgendwie rumprobieren, oder? Die Teile hin und her schieben, wie bei einem Puzzle.
Hast du Zeit?
Ja, hätte ich.
Ich versuchte, meine Freude nicht zu sehr zu zeigen. Dass ich mit dem Tablett aufgetaucht war, kam mir durchschaubar genug vor.
Und, wie gefällt's euch hier im Ort?
Gut. Im Großen und Ganzen finden wir hier alles, was wir erhofft haben.
Wir knieten nebeneinander vor dem Bassin, verteilten die Kacheln, freuten uns, wenn etwas passte und sich ein Muster ergab.
Und was habt ihr euch erhofft?
Wir haben nach einem Ort gesucht, an dem wir uns wohlfühlen. Wo nicht alles so vorgezeichnet ist. Und woanders haben wir das nie gefunden. Das Wohnen in den Großstädten, das ist ja viel zu teuer. Alles dreht sich nur um die Miete und das... Ach, das ist stressig und das macht unfrei. Und hier, das ist eine Art Nische. Ich meine, du weißt am besten, wie schön es hier ist.
Wie begeistert, wie überzeugt er klang.
Aber wird euch das nicht so eintönig hier auf Dauer?
Kein bisschen. Wir haben hier so viele Möglichkeiten. Wir müssen uns nicht auf einen einzigen Beruf beschränken, der dann alles erfüllen soll. Der dann in 5 oder 10 Jahren gar nicht mehr existiert.
Wir machten still weiter. Levins Schulter berührte meine Schulter, sein Arm immer wieder meinen. Das Schweigen zwischen uns war friedlich und einvernehmlich. Irgendwann hörte ich ihn leise, fast beiläufig sagen:
Oder sollen wir reingehen?
Ich setzte mich auf, den Blick auf das Bassin gerichtet.
Okay.
Er stand auf, beugte sich zu mir und zog mich hoch. Wie mich das elektrisierte, dass jemand meine Hand hielt. Bei Sonnenaufgang stahl ich mich davon und schlich zu unserer Veranda. Mein Gesicht fühlte sich warm an, fast fiebrig. Ich hielt den Atem an. Das Gewicht eines Körpers auf dem eigenen Körper. Wie unbeschreiblich das war. Es war Samstag, früher Abend.
Lynn, bist du da?
Komm rein. Wie war's bei der Arbeit?
Lynn hatte 2 Polstersessel und einen Beistelltisch günstig aus dem Fundus nebenan erstanden. Durch die neue Wandfarbe, dieses blau-grau-grün, wirkte das Zimmer geräumiger. Über dem Bett lag eine neue Tagesdecke.
Schön ist es bei dir.
An einer Wand lehnte die Magnettafel mit den Notizen und Grafiken, die ich in Berlin schon gesehen hatte.
Aufforstung, Pariser Klimaabkommen, CO2-Zertifikate... Tansania, Indonesien, Schottland. Woran arbeitest du da?
Habe gearbeitet. Das war mein Vortrag für die Tagung.
Worum geht es da?
Um Konzerne und Investmentfonds, die weltweit massiv Wald und Land zum Aufforsten kaufen. Damit wollen sie CO2-Zertifikate erwirtschaften und ihren Ausstoß von Treibhausgasen ausgleichen. Freiwilliger Emissionshandel. Ich wollte darüber sprechen, welche Probleme und Nachteile dabei noch immer ignoriert werden und was das über uns als Gesellschaft aussagt.
Kannst du mir das genauer erklären?
Ja, also das wird jetzt ein bisschen dauern. Bäume speichern CO2. Das ist etwas Gutes. Aber Investmentfonds, Firmen und Milliardäre kaufen Wälder und Flächen zum Aufforsten, wo es nur geht, um damit CO2-Zertifikate zu erwirtschaften. Das ist ein Riesenmarkt. Die Erde wird förmlich abgescannt auf der Jagd nach brauchbarem Land. Oft im globalen Süden, aber nicht nur.
Ich hörte ihr gern zu. Ich hatte es immer gemocht, wenn Lynn vom Studium oder ihrer Arbeit erzählte. Wenn sie ihr Wissen mit mir teilte.
Es wird kalkuliert, wie viel CO2 durch diese Waldflächen theoretisch in den kommenden Jahrzehnten reduziert werden könnte. Mit den Zertifikaten, die es dafür gibt, dürfen die Unternehmen ihren CO2-Ausstoß schon jetzt kleinrechnen. Die Erderwärmung wird damit faktisch aber kein bisschen aufgehalten.
Aber ist Aufforsten oder Waldschutz nicht besser als gar nichts zu tun?
Ja, sicher ist das gut. Aber der Zertifikathandel hat ein anderes Ziel. Er schützt die Unternehmen, nicht den Planeten.
Sie stand auf und lehnte sich gegen den Schreibtisch.
Stell dir eine Ehe vor. Ja, du hast Affären, du belügst deinen Partner oder deine Partnerin. Du weißt, du musst dein Verhalten ändern.
Ehrliche Gespräche oder eine Trennung wäre angesagt. Aber du willst das nicht. Du erfindest ein Modell. Du bezahlst eine andere Person dafür, in ihrer Ehe zu 100% treu zu sein. Dafür bekommst du Zertifikate, die dir bescheinigen, alles in Ordnung, mach weiter wie bisher. Als ob der Deal dein Verhalten ungeschehen machen würde. Tut er aber nicht.
Sie holte die Magnettafel nach vorn.
Also mit diesem Modell wird Wald zu einem Rohstoff, der Milliarden einbringt. Ein Investment. Zum Beispiel das Pariser Klimaabkommen. Bis 2030 werden viele Unternehmen ihre CO2-Ziele nicht erreichen. Und was machen die? Die kaufen Zertifikate. Und 2050, wenn die EU zu 100% klimaneutral sein soll, auch dann, alle, die das nicht schaffen, werden Zertifikate kaufen.
Die Nachfrage wird durch die Decke gehen.
Genau. Aber damit hat ja noch niemand etwas gegen Treibhausgase getan. Die Wälder waren ja schon vorher da. Und beim Aufforsten, wer denkt an die unwägbaren Einflüsse, also Trockenheit, Brände, Käferbefall? Wer kann das im Voraus berechnen oder überprüfen? Emissionshandel, ein hochkomplexes System, aber nichts als Hypothesen. Es ist ein Wunschdenken, ja ein Luftschloss.
Auf einem der Zettel stand »Die Wohltätigen«, wie der Titel einer Geschichte.
Und die Wohltätigen, sind die wirklich wohltätig oder ist das ironisch gemeint?
Das sind alle, die ihren Waldschutz und Emissionshandel als gemeinnützigen Einsatz darstellen. Trotz all der Probleme. Die Verdrängung heimischer Bewohner, wenn im großen Stil Land zum Aufforsten gekauft wird, die steigenden Grundstückpreise, dieser ganze Prozess der Aneignung. Wie Feudalherren prägen sie Landstriche, in denen sie selbst nicht einmal leben. Sie treten als Wohltäter auf, während sie aus dem größten Notstand unserer Zeit ein Geschäftsmodell machen.
Lynn schüttelte ernüchtert den Kopf.
Und jetzt unterstützen sie mit ihrem Geld einen Präsidenten, der Klimaschutz verachtet und Drill, Baby, Drill brüllt und düsen mit ihren Privatjets um die Welt. Und Deutschland? Ja. Hinkt seinen Zielen in der Energiewende hinterher, anstatt Vorbild zu sein.
Darf ich deinen Vortrag lesen?
Klar, gern.
Die Beratungsfirma, für die du gearbeitet hast, auf welcher Seite steht die?
Auf der Seite der Wohltätigen. Die Aufforstungsprojekte, die sie für Konzerne und Fonds entwickeln, sehen vorbildlich aus, sie sind es aber nicht. Ich habe Wochen gebraucht, um das zu durchschauen.
Und vor der Tagung hast du gekündigt?
Genau.
Dein Auftritt im Hotel wird deinem Arbeitgeber nicht gefallen haben.
Nee, nein, nicht wirklich. Vorsichtig ausgedrückt. Aber ich habe ja nur ein paar Minuten geschafft. Dann hat mein Kreislauf versagt. Im Saal saßen einige Kollegen und zwei Leute vom Vorstand einer Holding, die wir beraten. Ich musste mich vorher auf dem Klo übergeben.
Sie schaute aus dem Fenster, kaute an ihren Nägeln.
So unfassbar nervös war ich.
Dann sah sie mich direkt an.
Aber dabei sollte es doch genau umgekehrt sein. Wer diese Missachtung der Klimaziele normal und richtig findet, der sollte nervös sein. Und sich rechtfertigen müssen und nicht diejenigen, die das Ganze kritisieren.
Ich dachte an ein Stück, das ich vor kurzem nachts auf dem Laptop im Bett gesehen hatte.
Diese Quelle ist vergiftet. Der gesamte wirtschaftliche Aufschwung unserer Stadt beruht auf einer Lüge.
Ein Volksfeind von Henrik Ibsen. Eine neue Inszenierung, die ich in einer Mediathek entdeckt hatte. Dr. Stockmann, Arzt eines aufstrebenden Kurortes, entdeckt, dass das Heilwasser durch Industriegifte einer nahen Gerberei belastet ist. Seine Messdaten sind eindeutig. Anfangs sind alle dankbar und feiern ihn.
Hol mich der Teufel, Herr Doktor. Sie werden der erste Mann dieser Stadt.
Weil er verhindert, dass Patienten erkranken, womöglich sterben. Weil er den Kurort davor bewahrt, in Verruf zu geraten. Doch dann kippt es ins Gegenteil. Die Umbauten der Wasserleitungen, die Gäste, die nun wegbleiben. Stockmanns Bruder, der Stadtvogt, rechnet ihm vor, was das alles kosten wird. Wie groß die Verluste, was für eine Zumutung für alle.
Und was sollen wir mit der Badeanstalt machen? Sie schließen. Deine Abhandlung hat mich nicht überzeugen können, dass es mit dem Wasser so bedenklich ist, wie du darstellst.
Das Ding ist, in meinem Vortrag steht nichts Neues. Die Themen sind bekannt. Alle haben das alles viele Male gehört. Emissionen, Erderwärmung, Extremwetter, jeder Begriff nur noch ein Klischee. Die Sprache ist aufgebraucht.
Die Stimmung im Kurort schlägt um, gegen Dr. Stockmann. Die Leute wollen nichts mehr vom vergifteten Wasser hören. Sie werden wütend, erklären den Doktor zum Lügner.
Ein Mann, der seine Stadt auf diese Weise beschimpft, muss ein Feind der Gesellschaft sein.
Klima und Krise, das nervt die Leute. Manche werden richtig aggressiv.
Stockmann verliert seine Arbeit. Seine Familie wird schikaniert. Seine Existenz zerstört, weil Stockmann eine unbequeme Wahrheit ausspricht.
Schlag in die Fensterscheiben ein! Werft ihn in den Fjord!
Klimaschutz, das ist doch für viele inzwischen ein Unwort. Man muss sich wirklich überlegen, ob man es benutzt, wenn man will, dass einem noch jemand zuhört.
Tja, ja, ihr könnt mich zwar überschreien, aber widerlegen könnt ihr mich nicht.
Ibsen hatte das Stück um 1880 geschrieben.
Dein Auftritt auf der Tagung war sehr mutig von dir. Das weißt du, oder?
Keine Ahnung, mutig. Das klingt immer so schön. Ich bin in Ohnmacht gefallen, bevor es ernst wurde.
Trotzdem.
Ich konnte meinen Blick nicht von ihr abwenden. So sehr liebte ich sie in dem Moment.
Ich glaube nicht mehr daran, dass Menschen sich durch Fakten beeinflussen lassen.
Es machte mich unendlich traurig, das von ihr zu hören. Aber ich konnte es ihr nicht verdenken.
Stockmann würde dir zustimmen.
Wer?
Nicht so wichtig.
Wo um alles in der Welt sollte die Zuversicht herkommen für junge Menschen wie Lynn? Ich hatte ihr die Zukunft als großes Versprechen verkauft. Das war es, was Eltern taten, um ihren Kindern Schwung zu geben. Wir preisen ihnen die Welt an mit allen Vorzügen und Möglichkeiten. Und dabei verharmlosen wir die horrenden Mängel oder verschweigen sie ganz. Lauter Halbwahrheiten.
Hi.
Hey, hast du Lust auf einen Ausflug? Eine Überraschung. Wir können da schwimmen gehen.
Okay, gib mir 20 Minuten.
Ich duschte, föhnte Haare, zog mir ein Kleid an, packte die Tasche, Badeanzug und Handtuch. Ich schaute in den Spiegel. Du bist keine 30, auch keine 40. Jeder weiß das, jeder sieht es. So ist es. Wir fuhren über die Landstraße, vorbei am Sperrwerk, weiter ins Inland, durch ein Dorf, vorbei an einsam gelegenen Höfen. Sattgrüne Weiden, auf der anderen Seite der Deich. Dahinter musste der Fluss liegen.
Okay, da sind wir.
Levin hielt vor einem Haus. Ein alter, hübscher Rotklinker mit Sprossenfenstern, umgeben von einem verwunschenen Garten.
Die Eigentümerin ist vor einiger Zeit gestorben. Sie war Ende 80 und hat aber bis zum Schluss alles mit dem Fahrrad erledigt.
Oh.
Ihr Sohn will das Haus verkaufen. Er hat uns beauftragt, es leer zu räumen und zu renovieren. Komm, ich zeig's dir.
Er nahm mich an die Hand. Es wirkte beiläufig und selbstverständlich. Wir betraten eine großzügige Diele. Nach rechts ging es in ein Wohnzimmer. Altmodische Sofas und Sessel aus hellbraunem Samt.
Ach, schau mal da an der Wand.
Feine bräunliche Ränder verliefen 10-20 Zentimeter über dem Dielenboden.
Wasserränder.
Fein gezackte Linien, wie die Kurven eines EKGs.
Sie hat offenbar einige Male erlebt, dass der Fluss über die Ufer getreten und durch den Deich gesickert ist. Mhm. Ich schätze, deshalb wird ihr Sohn das Haus auch nicht so schnell los, obwohl die Lage wirklich schön ist.
Wie geht ihr vor, wenn ihr einen Haushalt auflöst?
Im Prinzip nehmen wir alles auseinander und bringen dann eine neue Ordnung rein. Also wir klären als erstes, was die Nachkommen behalten wollen. Und dann schauen wir, was sich für den Verkauf lohnt und was gespendet werden kann. Komm, lass uns nach oben gehen.
Wir traten in ein Zimmer mit einem großen Fenster. Levin öffnete es, zog einen Stuhl vor die Fensterbank und kletterte auf das Dach eines flachen Anbaus.
Keine Sorge, es ist stabil.
Er reichte mir die Hand.
Oh, der Ausblick. Man kann von hier den Fluss sehen.
Wir setzten uns auf das warme, trockene Holz.
Also, Wein, Brot, Käse und Oliven.
Und Aprikosen.
Die Sonne stand tief. Im Westen war der Himmel orange verfärbt. Die Wasseroberfläche strahlte in seinen Farben. Die Baumkronen zeichneten sich dunkel ab.
Danke für die schöne Überraschung.
Wir lagen eng beieinander, hielten uns an den Händen wie Teenager. Ich verlor das Zeitgefühl.
Sollen wir schwimmen, bevor es dunkel wird?
Es hatte angefangen zu dämmern. Wir gingen ein Stück am Deich entlang, kamen an eine alte Holztreppe. Auf der anderen Seite führte ein Pfad nach unten zum Fluss. Das Ufer war mit Schilf bewachsen.
Da ist der Badesteg.
Ziemlich gut versteckt. Aber sogar mit Leiter.
Ich holte mein Schwimmzeug aus der Tasche. Die Sonne verschwand hinter den Bäumen. Alles war in tiefes, leuchtendes Blau und Violett getaucht.
Okay. Eins, zwei, drei.
Ich stieg die Leiter hinab, lehnte mich zurück, legte mich in den kühlen Fluss.
Wie still und friedlich alles ist.
Ich fühlte mich so leicht wie lange nicht mehr. Ich schwebte, umgeben von diesem Blau.
Lynn, Annette, habt ihr Lust auf eine Wattwanderung bei Sonnenuntergang?
Ja.
Gut, dann gehen wir am Nachmittag los und abends, spätestens 11 Uhr, müssen wir zurück sein.
Okay.
Die Sonne schien. Der feste, leicht gewellte Wattboden fühlte sich warm an unter meinen Füßen. Im Rucksack trug ich den alten Backstein, das Relikt der Jahrhundertflut, das ich aus Trotz gegen Lynn mitgenommen hatte. Ich wollte den Stein zurück ins Watt legen.
Agnes, kannst du uns noch mehr von dieser versunkenen Stadt erzählen? Ich bin hier aufgewachsen und weiß so gut wie nichts darüber.
Es war so still um uns herum. Wir konnten ein leises Knistern aus dem Boden hören. Organismen, Sedimente.
Auf allen Märkten, auf allen Gassen, lärmende Leute, betrunkene Massen. Sie ziehen am Abend hinaus auf den Deich. Wir trutzen dir, blanker Hans. Nordseeteich!
Schaut mal, egal in welche Richtung wir uns bewegen, alles war einmal besiedelt. Eine gute Freundin von mir, sie ist schon lange Wattrangerin. Die ist hier in der Nähe auf einem Hof aufgewachsen. Und ihr Vater hat sie immer mit ins Watt genommen, als sie noch sehr klein war, und hat ihr die Umrisse der versunkenen Warften gezeigt, die sich mit der Ebbe manchmal abzeichnen.
Doch einmal in jedem Jahrhundert entlassen die Kiemen gewaltige Wassermassen. Dann holt das Untier tiefer Atem ein und peitscht die Wellen und schläft wieder ein.
Und einmal hat sie einen Pferdeschädel entdeckt. Hunderte von Jahren alt lag er da im Schlick herum, wie so ein großes, dunkles, verwittertes Holz.
Viel tausend Menschen im Nordland ertrinken. Viel reiche Länder und Städte versinken.
Versteht ihr, es hängt alles vom Wind und der Strömung ab, was der Boden preisgibt. Man sagt immer, versunkene Stadt. Aber versinken ist eigentlich nicht der passende Ausdruck. Eher ein Wegspülen ist es gewesen. Und ein immer wieder erneutes Begräbnis. Im Wechsel von Ebbe und Flut.
So ist gut, ja.
Eine Gruppe auf Pferden kam näher. Eine Frau und drei Mädchen, 15, 16 Jahre alt. Nach dem Abendessen auf der Warft machten wir uns wieder auf den Rückweg. Die Sonne ging unter.
Boah, schau dir den Himmel an. Was für ein Spektakel.
Ja. Warum haben wir uns das so lange entgehen lassen?
Schaut mal, da ist die Reitergruppe von vorhin. Die sind auch auf dem Rückweg.
Nicht weit von uns führten sie ihre Pferde durch die Senke eines Priels. Als eines der Mädchen wieder aufsteigen wollte, schüttelte ihr Grauschimmel nervös den Kopf. Er drehte sich, entriss dem Mädchen die Zügel und galoppierte davon.
Wohin läuft er denn?
Er galoppierte Richtung Norden. Weit hinten am Horizont schob sich die Fähre nach Pellworm durch die Fahrrinne. Endlich blieb er etwas entfernt stehen.
Braucht ihr Hilfe?
Ich versuche ihn anzulocken. Hey, hey! Was ist denn los, alter Freund?
Wie unwirklich er aussieht mit seinem silbernen Fell vor diesem blass-lila Himmel.
Ja. Wie ein übertrieben romantisches Postermotiv.
Wieder trabte er ein Stück davon.
Die kommt nicht an ihn heran.
Ich könnte von der anderen Seite auf ihn zugehen.
Lynn schlug einen weiten Bogen Richtung Norden, kam ihm langsam näher. Sie schien das richtige Gespür zu haben. 2 Meter, 1 Meter, fast konnte sie ihn berühren. Doch da drehte er ab.
Was macht er da?
Im Dämmerlicht schien der Grauschimmel wie ein Geist. Lynn ging ihm hinterher. Ihre schmale Gestalt wurde immer kleiner.
Hey, ganz ruhig. Keine Angst, ich tu dir nichts.
Und in dem Moment verschob sich etwas bei mir. Während Lynn versuchte, den Schimmel anzulocken, war in Wirklichkeit er es, der sie lockte. Hinaus ins Watt, hin zur kommenden Flut. Eine Spukgestalt.
Also mir gefällt das nicht. Wir sollten jetzt aufbrechen.
Also zeitlich stehen wir noch gut da.
All die düsteren Sagen waren auf einmal da. Auf einer Hallig das Skelett eines Gauls, das beim Mondschein erwacht, als Tier aus Fleisch und Blut. Lebendige Katzen, Hunde, Lämmer, als Opfergaben für die neu errichteten Deiche. Menschenverstand gegen Aberglaube, Wissenschaft gegen Mythen, das ständige Ringen um die Wahrheit. Ich sah Lynn, die einem Geisterpferd ins Watt folgte. Ich sah Gefahr und Verlust. Meine Angst wuchs. Es fehlte nicht viel und ich hätte gerufen:
Pass auf!
Pass auf! Der Schimmel ist der Teufel! Schimmel ist der Teufel!
Sie ist mir zu weit weg. Die Flut kommt.
Ja, aber das weiß sie doch selbst.
Ich will, dass das sofort aufhört!
Und dann galoppierte er davon. Endgültig. Als hätte er beschlossen, sich nicht weiter mit uns abzugeben.
Ich rufe jetzt die Küstenwache an.
Auf dem Rückweg drehten wir uns immer wieder um, in der Hoffnung, ihn doch noch zu sehen. Vergeblich. Später erfuhren wir, dass die Küstenwache ihn nachts auf einer Sandbank gesichtet hatte. Doch als sie ihn einfangen wollten, war er verschwunden.
Dieses Bild, der Schimmel in der Dunkelheit, umgeben von schwarzem Wasser, ich kann dir nicht sagen, wie traurig mich das macht.
Marie stand in der Tür, als wir von der Wanderung kamen.
Ihr wollt euch sicher aufwärmen. Wir haben die Sauna angestellt. Letztens hat mir eine Freundin erzählt, dass sie bei einem Vorstellungsgespräch gefragt worden ist, wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Woher soll man denn wissen, was in 5 Jahren sein wird?
Also ich bezweifle, ob irgendjemand schon mal eine ehrliche Antwort darauf gegeben hat. Und was hat deine Freundin dazu gesagt?
Sie hat sich irgendwas ausgedacht, das konstruktiv klingt. Das Team voranbringen oder sowas.
Und was wäre ihre ehrliche Antwort gewesen?
Ja, das habe ich sie dann auch gefragt. Sie hat gesagt, in 5 Jahren möchte sie 2 Kinder haben und weniger arbeiten. Ohne, dass sie irgendjemand wegmobbt. 4 Stunden am Tag Büro und danach mit den Kleinen am Deich ein Eis essen.
Ja, und stellt euch vor, sie hätte das so gesagt.
Nicht leistungsbereit, hat die falsche Einstellung.
Ja, 5 Jahre. Das ist ja eine Ewigkeit.
Eben. Also allein, was sich in den letzten 5 Jahren alles verändert hat.
Und du, Annette? Wo wärst du in 5 Jahren am liebsten?
Ich blickte erstaunt auf. Ich hatte nicht damit gerechnet, einbezogen zu werden. Aber es stimmte, die Frage trieb mich um. Auch wenn ich ihr immer wieder auswich.
Das wüsste ich selbst gern. Ich versuche gerade herauszufinden, wie und wo ich in Zukunft leben möchte.
Woanders als hier?
Ja, das wäre möglich.
Lynn schaute mich überrascht an. Mir war bewusst, sie hörte das nun zum ersten Mal von mir. Als ich am Morgen nach unten kam, saß Lynn auf dem Boden, neben sich wieder Kartons aus dem Keller. Mit Dingen, die Johann gehört hatten.
Ich wusste gar nichts von diesen Sachen.
Ich hatte vieles von Johann aufbewahrt. Ich brauchte die Gewissheit, dass diese Dinge existierten.
Doch ihren Anblick hast du nicht ausgehalten. Sie hatten dich aus der Fassung gebracht.
Deshalb hatte ich seine Sachen in Umzugskartons verstaut.
Meine alten Kalender. Die Schachtel mit Muscheln und Steinen von unseren Ausflügen. Mein Norweger-Pullover. Die schweren gepolsterten Kopfhörer, die ich sehr mochte.
Diese Kopfhörer hatten nach seinem Cologne und seiner Haut gerochen. Ich überlegte, sie aufzuheben und meine Nase daran zu halten. Ob der Geruch noch da war.
Ich verstehe das nicht. Warum durften seine Sachen nicht hier oben sein? Der Pullover, ich würde ihn tragen.
Als Teenager hatte Lynn angefangen, bewusster nach Johann zu fragen. Ich erzählte ihr von ihm, gab ihr alte Fotoalben. Doch über mich, nur mich, seit dem Tag, an dem er nicht vom Laufen zurückgekehrt war, hatte ich kaum geredet. Meine Verzweiflung war wie tiefes, schwarzes Wasser gewesen.
Und du wolltest nicht, dass unser Kind von dieser Verzweiflung erfährt.
Es wirkt fast, als ob du ihn unsichtbar machen wolltest. Aber klar, du kannst ja noch nicht mal aussprechen, dass er gestorben ist.
Was meinst du?
Das Wort, gestorben. Das gibt's hier nicht. Stattdessen sagst du, er ist nicht vom Laufen zurückgekehrt. Merkst du nicht, wie umständlich das klingt? Nur um ein einziges Wort zu vermeiden.
Mir war das nicht bewusst gewesen.
Ich frag mich, hat das mit Beschützen oder mit Kontrolle zu tun? Bei uns läuft es doch so. Alles, was traurig ist, wird vorsichtig umgangen. Damit wir beide gut funktionieren.
Ich hielt den Atem an, weil ich mich davor fürchtete, was sie als nächstes sagen würde.
Wie gestresst du warst, als wir meine Sachen aus Berlin geholt haben. Wie du das schon früher nicht ausgehalten hast, wenn ich mal traurig oder erschöpft war. Das hat dich angestrengt, das war ein ständiger, unterschwelliger Druck.
Zugleich hatte ich doch genau darauf die ganze Zeit gewartet, dass sie endlich redete.
Diese Kartons, was sind die wirklich? Trauer, die aus dem Weg geräumt wurde? Da geht's nicht nur um meinen Vater, es geht um viel mehr. Mama, es geht um etwas Grundsätzliches.
Grundsätzlich?
Ja, wie du über die Welt mit mir sprichst. Wie du mit diesen harten Wahrheiten nicht klarkommst. Ein Beispiel. Wir sitzen morgens beim Müsli an einem gewöhnlichen Schultag. Im Radio sagt jemand, Polkappen schmelzen in neuem Rekordtempo. Und sofort willst du mich ablenken. Fragst mich, geht ihr später noch zum Pferdehof? Ich verstehe ja, dass Eltern am liebsten laut la 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 singen, um die Trauer über alles, was in der Welt passiert, von ihren Kindern fernzuhalten. Aber mit 12, Mama, mit 12 oder 13 Jahren, da merke ich sowas doch.
Sie hatte recht. Wie oft wollte ich damals das Radio einfach ausstellen, wenn die Nachrichten wieder hoffnungslos klangen.
Du willst, dass ich es besser habe als du. Ja, dass ich es besser mache als du. Ich soll mutig sein, aber angepasst und fleißig auch. Wenn ich Bäume pflanze und für Umweltprojekte arbeite, macht dich das zufrieden. Aber wenn ich auf einmal keinen Sinn mehr darin sehe und nur noch Graubrot beim Bäcker verkaufe, wirst du nervös. Heimlich bist du nämlich enttäuscht, weil ich deine Erwartungen nicht erfülle. Das würdest du aber nie zugeben. Du sagst lieber, Lynn, du hast so viele Möglichkeiten und Fähigkeiten, weil es ermutigend klingt. Aber eigentlich denkst du doch, mach was draus. Komm, vermassel es nicht. Mama, ich bin doch wie ein Projekt für dich. Ich soll deinen Ehrgeiz befriedigen und deine Hoffnungen erfüllen.
Den Rest des Tages lagen wir wie erschlagen auf der Veranda und wurden schläfrig. Eine Wolkenfront zog heran. Im Garten verschwanden die Schatten. Ich dachte an Lynn als Baby, wenige Tage alt. Ich stehe an der Wickelkommode, halte ihre Füße, puste gegen die weiche, noch vollkommen verschonte Haut. Ich schaue in das Gesicht meines neugeborenen Kindes und bin erfüllt von einem klaren Vorsatz. Für dich werde ich ein guter Mensch sein.
Wie sehr steht die Fürsorge der Freiheit des Kindes im Weg? Du hast die beiden Seiten, Fürsorge und Freiheit, jeden Tag aufs Neue ausgelotet.
Mit einem bittersüßen Gefühl der Ungewissheit. Die Ungewissheit darüber, wie man das eigentlich machte, ein Kind in diese Welt zu bringen.
Eine Welt, die anders ist und sein wird als die, in der wir selbst aufgewachsen sind.
Mitte September fielen die Temperaturen. Wenn ich morgens mit meinem Kaffee auf der Veranda saß, brauchte ich eine Decke. Es war Samstag. Ich machte mich mit Bo auf dem Weg zur Bäckerei.
Sonst noch etwas?
Nein, danke. Das war's.
Okay, das macht dann 6,80 Euro, bitte.
Tschüss. Schönen Tag.
Ich wusste, es war Unsinn. Aber ich konnte nicht anders. Wäre es etwas für Lynn, ein eigenes Geschäft zu führen?
Du meinst eine Bäckerei?
Aus dem leeren Nebenraum des Ladens könnte sie einen Kaffee machen. Die Nachfrage war da.
Du bist lustig. Sogar bei einem schnöden Bäckerjob suchst du nach optimalen Möglichkeiten.
Sie würde hier wohnen bleiben. Vielleicht würde sie sich in jemanden aus der Gegend verlieben, Kinder bekommen.
Haus, Ehe, Kinder. Lynn hat vielleicht ganz andere Vorstellungen. Ich verstehe deine Sehnsucht nach Stabilität, ja. Aber damit verkleinerst du Lynns Welt. Und deine auch.
Johanns Stimme, die mich begleitete, die aus meinen Erinnerungen an ihn kam, die meine eigenen Gedanken und Zweifel aussprach. Diese Sehnsucht nach einem Dialog mit ihm.
Hey, ein Sonnenblumenbrötchen und ein Mohn für dich?
Gern. Jemand aus der Backstube legte frisches Brot ins Regal. Leinsamenbrot, das ich damals gekauft hatte. An dem Tag, als Johann nicht vom Laufen...
An dem Tag, als Johann gestorben war. Und noch ein Leinsamenbrot. Dieses Brot. Ich hatte es nach Johanns Tod angestarrt, fassungslos. Mit dem einen Gedanken, früh morgens war es gebacken worden. Zu einem Zeitpunkt, als er noch gelebt hatte.
Bis später.
Kurz bevor ich ging, warf Lynn mir einen innigen Blick zu. Dieser Moment wird mir in Erinnerung bleiben, weil er für etwas steht. Für diese Wochen zwischen Mai und September. Für diesen Sommer mit Lynn.
Unsere erwachsene Tochter.
Einige Tage vorher hatte sie zu mir gesagt,
du hast eine große Liebe verloren. Ich verstehe jetzt erst, wie heftig das für dich war.
Ich sitze im Dachgeschoss am Schreibtisch. Lynn ist in München auf einer Konferenz für Klima- und Zukunftsfragen. Dort wird sie ihren Vortrag halten.
Der europäische Entwickler eines Fonds für Aufforstungsprojekte schreibt an seine Anleger, eine grüne Goldmine für langfristigen Kapitalaufbau.
Ich habe ihn mehrmals gelesen.
Bis 2037 wird der Markt für CO2-Zertifikate einen Wert von etwa einer Trillion Dollar haben. Es heißt, schnell zu sein, wenn es um Landerschließung geht und Diskretion zu wahren. Wir ringen um die Klimaziele. Hoffen auf jedes Gipfeltreffen, auf den kleinsten Fortschritt. Trennen brav unseren Müll, tauschen Heizungen aus. Und was machen Leute wie dieser schwerreiche Fondsentwickler und seine Kunden? Sie pusten mit ihrem Lebensstil an einem einzigen Tag mehr Treibhausgase in die Welt als viele Menschen in ihrem ganzen Leben. Sie sichern sich ihre Rückzugsorte dort, wo das Klima am stabilsten bleiben wird, kaufen sich Farmland, Stauseen, bauen sich unterirdische Bunker, um sich, ihre Kinder und Kindeskinder abzusichern vor Katastrophen, an denen sie sich vorher bereichert haben.
Ich bin stolz auf dich, habe ich zu ihr gesagt. Aber sie winkte ab.
Ich werde in München vor Gleichgesinnten sprechen. Das ist leicht. Der bessere Ort für diesen Vortrag wäre die Tagung im Hotel gewesen. Vor Leuten, die das, was ich sage, nicht hören wollen.
In den Nachrichten lese ich, die Besatzung der Fähre nach Amrum hat einen Pferdekadaver gesichtet. Sie konnten ihn nicht bergen, er trieb aufs Meer hinaus. Wie lange ist er da draußen unterwegs gewesen, bevor er ertrank? Eine Meldung über eine Protestaktion in München. Es ist dort zu Gewalt gekommen. Die Aktion fand morgens im Berufsverkehr statt, vor einigen Stunden. Dazu ein Video. Aufnahmen eines Reporters vor Ort. Demonstranten sitzen in einer Reihe auf einer breiten Straße, blockieren den Verkehr. Eine junge Frau darunter, braune Haare, hochgebunden zu einem dicken Knoten. Ein Mann nähert sich der Gruppe auf der Straße. Hinter der Frau bleibt er stehen. Dann tritt er ihr gegen den Hinterkopf. Mit voller Wucht. Die Frau fällt nach vorn. Sie kauert sich zusammen, macht sich ganz klein. Die eine Hand fest auf der Straße. Mit der anderen schützt sie ihren Hinterkopf. Fürchtet sich vor dem nächsten Tritt. Ihr dichter Haarknoten hat sich aufgelöst. Die junge Frau erinnert mich an Lynn. Ich schaue mir das Video noch einmal an. Wie der Mann hinter ihr steht, sich strafft und gegen ihren Kopf tritt. Als wäre sie kein Mensch. Ich kneife die Augen zusammen, weil ich es nicht ertrage.
Hallo, das ist der Anschluss von Lynn. Hinterlass mir eine Nachricht.
Hey Lynn, na? Wie ist es auf der Tagung? Rufst du mal zurück?
Danach mache ich den Fehler, die Kommentare unter dem Video zu lesen.
Schweine! Terroristen!
Einfach drüberfahren und Schluss.
Aufrufe zu Hinrichtungen, Massenvernichtung, Nazi-Vokabular. Woher kommt diese grenzenlose Verachtung? Ich muss an Ibsens Volksfeind denken.
Ein Mann warnt vor dem vergifteten Heilwasser. Ein Feind der Gesellschaft.
Eine Frau, die vor der Erderwärmung warnt, sitzt aus Protest auf der Straße, weil Worte nichts mehr bewirken.
Die Sprache ist aufgebraucht.
Die junge Frau, auch sie, eine Feindin der Gesellschaft.
Eine Generation übermäßig fürsorglicher Eltern hat eine Generation von jungen Erwachsenen herangezogen, die nicht in der Lage sind, Krisen auszuhalten.
Ein Meinungsstück als Tipp zum Weiterlesen unter der Meldung der Proteste.
Wir haben eine überängstliche Generation junger Menschen herangezüchtet, die sich in ihre Komfortzone flüchtet.
Wie falsch, denke ich. Einige der Leute, die aus Protest auf der Straße saßen, schienen kaum älter als 19 oder 20. Sie waren es, die vor einigen Jahren monatelang isoliert in Zimmern und Wohnheimen ausharrten. Pandemie, Lockdown, Jahrhundertkrise. Sie waren es, die allein für Schule und Uni lernten, sich einsam fühlten, auf erste Flirts, Berührungen und alle erdenklichen Abenteuer verzichteten, ohne sich zu beschweren. Bei vielen hat es Spuren hinterlassen, noch heute. Auf einem Elternabend vor Linds Abitur sagte ein Lehrer:
So, vor allem eines möchte ich Ihnen mitgeben. Üben Sie keinen Druck aus. Ihre Kinder brauchen das nicht. Die werden zu tollen Menschen und gehen ihren Weg.
Wie erleichtert wir alle wirkten. Als hätte er uns eine Absolution erteilt, hätte uns den Druck genommen, den wir an unsere Kinder weitergeben.
Geht mir gut, hab Freundinnen aus Lund getroffen.
Der Blick auf mein Kind. Was davon ist Projektion? Der eigenen Ängste, Wünsche, Hoffnungen.
Vielleicht war ihr Zusammenbruch auf der Tagung wie eine notwendige Verweigerung.
Die Verweigerung, unsere Erwartungen zu erfüllen. Ein Neubeginn. Ich wollte Lynn Zuversicht geben. Und sie hat etwas anderes gefordert. Aufrichtigkeit. Ich suche einen ganz bestimmten Karton im Keller. Lynns Sachen aus der Zeit, als sie 3, 4 Jahre alt gewesen ist. Ein Stoffbeutel. Bauklötze in verschiedenen Farben und Größen. Die flachen Steine, die Quader, die Würfel. Einige abgegriffen, die Farbe verblasst. Andere unverändert glatt, wie frisch lackiert. Sie in der Hand zu halten, lässt die Stunden von damals spürbar werden.
Lynn und du. Früh morgens. Ihr sitzt in Schlafanzügen auf den Holzstielen und baut etwas.
Ja.
Lynns Wachheit.
Genau.
Deine Müdigkeit.
Das gemeinsame Erfinden einer neuen kleinen Welt. Das gegenseitige Erzählen, was wir uns dabei vorstellen. Manche Steine lassen sich gut stapeln. Mit ihnen können wir stabile Türme bauen. Andere kippen um, geben wackelige Gebäude ab.
Der Fundus der erlebten Zeit. Verborgen in diesen Steinen.
Die Erinnerung daran, wie wir Lynns kleinen Körper halten.
Hochheben, auf den Schultern tragen.
Herumwirbeln, absetzen, beschützen, bestimmen. Dieses Selbstverständnis, mit dem das alles geschieht, ungeheuerlich. Meine Tochter vor mir auf der Treppe. Ich sehe sie vor mir. Sie klettert die Stufen hoch, weigert sich, auf den Arm genommen zu werden. Sie ist 1,5 Jahre alt und verteidigt mit vollem Einsatz ihre Autonomie.
Das Recht eines Kindes. Warum reden wir darüber so selten?
Das Recht auf Schutz und Unversehrtheit.
Das Recht auf Zukunft.
Das Recht des Kindes, von euch mehr zu verlangen für diese Zukunft.
Hey Mama, ich bleib noch etwas länger, ja? Meine Freundinnen und ich, wir fahren für ein paar Tage an einen See.
Am grauen Himmel schweben Möwen.
Und du? Was würdest du am liebsten tun? Hier, heute, jetzt.
Ich gehe durch den Garten nach nebenan, zur Terrasse. Levin ist vorhin nach Hause gekommen. Die Tür steht halb offen. Von innen ist leise Musik zu hören. Cello und Klavier. Eine Weile warte ich und überlege, wieder umzukehren. Doch dann klopfe ich. Schiebe die Tür auf und gehe hinein.
Halbinsel. Hörspiel von Christine Bilkau nach ihrem gleichnamigen Roman. Mit Annette, Maja Schöne, Lynn, Lucia Kurtikova, Levin, Bela Gabor-Lenz, Johann, Ole Lagerpusch, Agnes, Rosa Thormeyer, Marie, Alberta von Pöllnitz, sowie Katja Danowski, Pascal Udüs, Torben Kessler, Doris Kunstmann, Astrid Meierfeld, Michael Prelle und Julia Wieninger. Komposition Rainer Quade. Technische Realisation: Christian Alpen und Manfred Faust. Regieassistenz: Simon Hastreiter. Regie: Susanne Krings. Dramaturgie: Michael Becker. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks für die ARD 2025.
Hallo?
Hallo, hier ist Ariana Barbori. Also B wie Botox, A wie Achselhaare.
Worum geht's?
Okay, nochmal. Hi, ich bin Ariana Barbori.
Und ich bin Judith Ragas.
Und wir haben einen Podcast zusammen, den wir euch hier gerne mal ans Herz legen wollen.
Jede Woche sprechen Ariana und ich in unserem Podcast über verschiedenste Themen. Es geht um Trends aus unseren Feeds und aus dem echten Leben und um unterschiedliche Lebensstile.
Und zwar entlang des ABCs. In der ersten Folge besprechen wir zum Beispiel die Themen Arschgeweih und Achselbehaarung.
Und wir fragen uns: Achtsamkeit, was ist das eigentlich?
Ja, so orgeln wir uns ab jetzt jeden Freitag durchs Alphabet und wieder zurück.
Mit ehrlichen Gedanken von uns beiden, lustigen Erinnerungen, Anekdoten und manchmal sogar mit Fakten.
Zum Thema Arschgeweih habe ich übrigens auch noch eine Frage an dich, Judith. Aber weißt du was? Die stelle ich hier gleich im Podcast.
Barbori und Ragas, jetzt exklusiv in der ARD Audiothek.